ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Das Weihnachtsfest ist vorbei, die letzten Plätzchen sind gegessen und viele merken das jetzt auf der Waage. Das allerdings ist kein Phänomen, das nur zu Festtagen auftritt. Gesundheitswissenschaftler beobachten schon lange, dass wir immer schwerer werden und schnell ein kritischer Wert erreicht werden kann. Experten sprechen dann von Fettleibigkeit oder Adipositas. Und das betrifft auch immer stärker die Jüngsten. Einer UNICEF-Studie zufolge gibt es inzwischen mehr Fettleibige als untergewichtige Kinder und Jugendliche auf der Welt. Darüber reden wir mit Anna-Lene Seidler von der Universitätsmedizin Rostock. Sie forscht zu Kinder- und Jugendgesundheit und hat die internationale Datenlage analysiert. Ich grüße Sie.
Hallo.
Wie lässt sich denn dieser Befund erklären, dass es immer mehr fettleibige Kinder gibt?
Vor allem kann man sagen, dass die Umwelten, in denen Kinder und Jugendliche heutzutage aufwachsen, sich immer weiter verändern. Es gibt immer mehr hochverarbeitete Lebensmittel, sogenannte Ultra-Processed Foods, die total lecker schmecken, aber sehr ungesund sind und einen hohen Salz- und Zuckergehalt haben. Und diese sind einfacher und billiger zu erwerben als frisches und gesundes Essen. Wir haben Fastfood überall verfügbar. Wir haben ganz viel Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Da gibt es immer mehr Bildschirme überall, weniger Bewegung. Viele Kinder wachsen in beengten Verhältnissen auf. Also ganz viele Faktoren, die zusammenkommen und dazu führen, dass es immer mehr Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas gibt.
Warum aber? Weil die Hinweise zur gesunden Ernährung, zur Bewegung, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Das ist ja ein Prozess, der uns seit Ewigkeiten gefühlt begleitet.
Es reicht halt nicht, Hinweise zu geben, wenn die Umwelten so kontraproduktiv sind. Also man kann Menschen sagen, sie sollen ihr Verhalten verändern und wenn sie dann aber in diesen Umwelten unterwegs sind, dann hilft das oft nicht.
Was sind das für Umwelten? Wie beschreiben Sie die?
Das sind Umwelten, die sind sehr adipositasfördernd. Also es sind Umwelten, in denen sich Kinder immer weniger bewegen, in denen es eine Lebenskostenkrise gibt, in denen Eltern unglaublich viel zu tun haben und weniger Ressourcen haben. Viele Kinder wachsen in beengten Verhältnissen auf, haben keine sicheren Schulwege, sitzen viel vorm Bildschirm. Also in Deutschland hat jedes dritte Kind Übergewicht oder Adipositas. Das ist ähnlich wie bei unseren europäischen Nachbarn, aber weniger als zum Beispiel in der USA oder in Australien. Da liegen es sogar bei 40%.
Ab wann spricht man denn von Übergewicht oder ab wann heißt es Adipositas?
Also generell werden ja Übergewicht und Adipositas am BMI gemessen. Das ist ein Maß, das aus Gewicht und Größe sich zusammensetzt.
Also dieser Körpermaßindex.
Genau, Körpermaßindex. Allerdings ist es bei Kindern und Jugendlichen, wird sich das auch nach Alter und Geschlecht anhand von Wachstumskurven angeguckt. Das ist kein perfektes Maß, aber doch ein gutes Maß, um generell zu erkennen, wo der Trend hingeht.
Was wäre ein guter Wert und worauf kann ich als Laie zum Beispiel achten?
Naja, bei Kindern, da muss man wirklich gucken, da kommt das ganz aufs Alter und Geschlecht drauf an. Also bei Erwachsenen gibt es klare Cut-offs, unter 25 ist da ein guter Wert. Bei Kindern und Jugendlichen, da ist es wahrscheinlich am besten, sich entweder diese Kurven mal anzugucken oder das mit dem Kinderarzt zu besprechen.
Das ist ein bisschen Übergewicht, okay, und wann kippt es dann zu Adipositas, zu einer Krankheit?
Ja, das Problem ist halt oft, dass es nicht bei diesem Übergewicht bleibt. Also im Kindes- und Jugendalter werden Verhaltensweisen, biologische Mechanismen aufgebaut und oft ist ein Kind, was Übergewicht hat, entwickelt dann Adipositas im Erwachsenenalter. Und auch ein bisschen Übergewicht ist oft schon nicht so gut. Also es ist eigentlich echt wichtig, dass wir früh anfangen zu präventieren, um auch die immer stärkeren Raten von Adipositas auch im Erwachsenenalter umzudrehen. Weil wir haben ja in Deutschland, jeder zweite Erwachsene hat hier Übergewicht und Adipositas.
Das sind auffällige Werte. Und wenn schon jetzt die Zahl von Kindern und Jugendlichen, um dabei zu bleiben, mit Adipositas auffällig zunimmt, welche Konsequenzen hat das für das spätere Leben, für die späteren Krankheitsbilder?
Also die Liste der gesundheitlichen und auch emotionalen Folgeerscheinungen ist da lang. Was ich sehr erschreckend finde, ist, dass wir mittlerweile negative Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes, wurde früher Altersdiabetes genannt, mittlerweile schon bei Jugendlichen sehen. Wir sehen Erkrankungen vom Herz- und Kreislauf, des Bewegungsapparats, Störungen des Hormonhaushalts, aber auch emotionale und Verhaltensprobleme, reduzierte Lernerfolge, Mobbing. Also es gibt echt eine lange Liste. Es geht wirklich nicht nur darum, dass jemand ein bisschen zu dick ist, sondern es geht um diese negativen Langzeitfolgen.
Wir reden über Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit der Professorin Anne-Lena Seidler von der Universitätsmedizin Rostock. Sie forscht zu Kinder- und Jugendgesundheit mit Schwerpunkt Adipositas. Wie sieht denn ein gesundes Umfeld aus? Wir dürfen jetzt mal auch Idealvorstellungen entwickeln.
Ja, ein gesundes Umfeld ist eins, in dem Kinder und Jugendliche nicht jeden Tag bewusst Entscheidungen treffen müssen oder ihre Eltern bewusst Entscheidungen treffen müssen, sondern wo gesundes Lebensweisen sozusagen automatisch erfolgen. Also wir haben eine große Modellstudie zum Beispiel gehabt, wo wir uns verschiedene Faktoren angeguckt haben, was am besten wirken kann. Das waren die, wo man wirklich wenig selbst tun muss. Also zum Beispiel eine Zuckersteuer, wo ungesunde Lebensmittel teurer werden, gesunde Lebensmittel überall sind und billiger sind, wo man sich besser bewegen kann. Also zum Beispiel aktive, sichere Schulwege, dass Kinder zur Schule laufen und Fahrrad fahren können. Schulessen und Kita-Essen, das gesund und auch attraktiv ist, sind wichtig. Werbeverbot für Kinder. Also die Liste ist wirklich lang. Und es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, die alles verändern würde, sondern man muss wirklich an vielen Schrauben drehen, um so ein gesundes Lebensumfeld zu schaffen, was gesundes Verhaltensweisen einfacher macht.
Wie aber entsteht dieses Umfeld? Also Sie haben gerade angedeutet, am besten ist es, man muss selbst gar nichts tun, weil der Rahmen irgendwie hergestellt ist. Aber wie soll das funktionieren?
Ich denke, hier ist wirklich die Politik gefragt und sind die Kommunen gefragt. Also zum Beispiel Süßigkeitswerbung oder Werbung von ungesunden Lebensmitteln an Kinder und Jugendliche. Wir haben in Deutschland immer noch ganz viel Werbung, die genau an Kinder ausgerichtet ist. Und da gibt es in anderen Ländern mittlerweile schon Verbote für Schulessen. Da passiert gerade auch viel in Deutschland, dass versucht wird, Schulessen an Ernährungsbestimmungen anzupassen, aber auch attraktiver zu machen, dass Kinder wirklich auch dieses Essen gern essen, statt woanders hinzugehen. Es muss natürlich für alle Bevölkerungsschichten gut zugänglich sein. Also, dass Eltern mit geringeren Einkaufen dieses gesunde Schulessen umsonst kriegen, Kinder, die sich viel in der Schule bewegen. Also da gibt es viele Maßnahmen, wo Eltern wirklich wenig tun können, wo unsere Politiker meiner Meinung nach gefragt sind.
Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern im Gespräch.
Aber wenn wir mal den Zucker nehmen, ja, ist das, wenn man es auf den Punkt bringen wollte, so der Hauptfeind?
Ach, ich glaube, es wäre ja schön, wenn man so einen Hauptfeind benennen könnte. Aber natürlich spielt da eine Zuckersteuer eine große Rolle.
Das und meint ja, um das mal zu vertiefen, also Zucker würde sehr viel teurer werden. Und das würde dann dazu führen, dass weniger Verbraucher zuckerhaltige Produkte kauften?
Ja, oder auch, es gibt auch Ansätze, dass dadurch dann Lebensmittelindustrie den Zuckergehalt in den Lebensmitteln senkt, um unter diese Grenze zu kommen. Aber natürlich wäre eine Zuckersteuer allein wahrscheinlich auch zu kurz gegriffen. Also wenn man eine Zuckersteuer hat, wäre es auch wichtig, dass man die Gelder aus diesen Steuern dann wieder so umsetzt, um gesunderes Essen auch leichter zugänglich zu machen. Zum Beispiel, man könnte die Steuer von gesunden Lebensmitteln, von Obst und Gemüse entfernen, damit eine Zuckersteuer auch effektiv ist.
Sie sind auch international unterwegs. Welche Erfahrungen kennen Sie denn mit der Zuckersteuer?
Naja, zum Beispiel in Großbritannien konnte man schon sehen, dass die Zuckersteuer den Zuckerkonsum gesenkt hat. Und es waren jetzt nicht um riesige Maße, aber das ist natürlich, das sind kleine Erfolge. Und wir haben ja auch eine Lebenskostenkrise. Also viele Eltern stehen unter großem Druck, haben wenig Ressourcen, haben wenig Lebensraum, müssen viel arbeiten. Und dann ist es einfach schwierig, dazu noch primär und allein verantwortlich für die Gesundheit ihrer Kinder zu sein.
Wie ausgeprägt ist denn der Zusammenhang zwischen sozialer Armut und Fettleibigkeit?
Der ist sehr groß. Kinder aus Elternhäusern mit einem niedrigeren sozialen Status haben ein bis zu 4-mal höheres Risiko, an Übergewicht und Adipositas zu erkranken. Wenn man sich da näher darüber Gedanken macht, finde ich, macht das auch völlig Sinn, weil Kinder aus niedrigem sozialen Status wachsen oft einfach in viel beengteren und unsichereren Umfeldern auf. Die Eltern haben weniger Geld für gesundes Essen. Die Schulwege sind oft nicht so sicher. Die teilen sich oft einen kleinen Raum, haben weniger Grünflächen. Und es sind einfach so viele Faktoren, die zusammenkommen, die die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas noch weiter begünstigen.
Gleichwohl gibt es ja daneben und gerade in Deutschland viele Programme, die darauf abzielen, auch in solchen schwierigen Verhältnissen Erfolge zu produzieren. Was ist da beispielhaft? Was kann da funktionieren?
Also wir haben ja generell uns angeguckt weltweit, wie Präventionsprogramme, die sich an die Eltern richten und auch gerade in solchen Verhältnissen, ob die erfolgreich sind und haben da in unserer Studie gefunden, dass die wenig bewirken oder gar nicht effektiv sind. Da gibt es auch interessante Ersuchungen, wo man wirklich sieht, dass die meisten Eltern, wenn ihr Kind Übergewicht oder Adipositas entwickeln, denken, dass sie diejenigen sind, die Schuld tragen, obwohl Eltern echt oft machtlos sind. Und ich glaube, da brauchen wir erstmal ein Umdenken, dass wir wirklich besser verstehen und dass die Politik besser versteht, was für einen großen Einfluss sie hat. Natürlich gibt es auch immer wieder, gerade wenn es um Verbote oder Steuern geht, einen Teil der Gesellschaft, die das nicht sehr gern sehen und eine bestimmte Freiheit einem weggenommen zu werden scheint. Auch da braucht man vielleicht ein bisschen ein Umdenken. Und es gibt natürlich auch eine starke Lebensmittellobby, die dagegen vorgeht, gegen solche Maßnahmen.
Sagt Anna-Alene Seidler von der Universitätsmedizin Rostock. Sie forscht zu Kinder- und Jugendgesundheit. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.